Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Gary Pavkovich. Von ihm können wir eine ganze Menge darüber erfahren, wie schwierige Situationen angepackt werden und man sich nicht entmutigen lässt. Gary Pavkovich war fast 2,5 Jahrzehnte lang Integrationsbeauftragter der Stadt Stuttgart und engagiert sich auch nach Renteneintritt fürs Zusammenleben dort. Er weiß aus eigener Erfahrung, was Fremdsein heißt. Mit 10 Jahren kam er aus Mostar nach Stuttgart. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Pavkovich.
Guten Tag, Frau Heise.
Schönen guten Morgen. Stichwort schwierige Situation. Ihr erstes Deutschdiktat mussten Sie bewältigen, ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen. Wie haben Sie das denn gemacht?
Ich habe einfach mitgeschrieben. Die Lehrerin hat gesagt, Komma. Da habe ich Koma geschrieben. Und mein Nebensitz hat gesagt, nicht, das ist nicht Koma, sondern Strich. Das heißt, es war eine große Schwierigkeit am Anfang, weil im Deutschen es viele Buchstaben gibt, die in der Aussprache nicht vorkommen.
Ich stelle mir da so einen kleinen Jungen vor, der da sitzt und irgendwie total durcheinander ist. Sie mussten sich ja wahnsinnig konzentrieren da, oder? Also damit man da nicht irgendwie verzweifelt den Stift hinwirft, das ist doch eine furchtbare Situation.
Ja, also deswegen weiß ich auch, wie es vielen jungen Menschen geht, die als Seiteneinsteiger in unser Schulsystem kommen. Man braucht schon ein Jahr, um die Sprache so weit zu lernen, dass man dann Unterricht folgen kann.
Das war vor mehr als 50 Jahren, was wir jetzt hier vor unseren Augen haben entstehen lassen und unseren Ohren. Wie gut ist denn jetzt noch Ihre Muttersprache Kroatisch? Wann haben Sie die das letzte Mal gesprochen?
Ich bin öfters in Kroatien, habe dort Verwandte, Freunde. Insofern habe ich ein Umgangskroatisch, aber meine Deutschkenntnisse sind besser.
Nach fast 25 Jahren als Integrationsbeauftragter der Stadt Stuttgart ist unser Gast Gary Pavkovich in diesem Frühjahr in Rente gegangen. Das heißt, Herr Pavkovich, vor 10 Jahren, da waren Sie im Amt, als es eben galt, 2015 die ankommenden Menschen aus Syrien und Afghanistan unterzubringen. Wie erinnern Sie die Zeit?
Wir hatten schon in den 1990er Jahren sehr viele Bürgerkriegsflüchtlinge vom Westbalkan, vor allem aus Bosnien. Hatten also schon Erfahrung, dass sehr viele Menschen sehr kurze Zeit kommen. Mhm. Es war eine Herausforderung erstmal. Stuttgart hat kaum Leerstand am Wohnungsmarkt. Das heißt, wir müssen Menschen in Notunterkünften vorübergehend erstmal versorgen. Und dann nach und nach wurden Flüchtlingsunterkünften in allen Stadtteilen gebaut. Das war eine große Herausforderung.
Mhm. Ja, erstmal Unterbringung, ne? Erstmal ein Dach über dem Kopf, ein Bett. Und dann kommt eben Integration. Und Stuttgart konnte ja dank Ihrer Arbeit auf Integrationsnetzwerke zurückgreifen. Sie haben im Jahr 2000 als Beauftragter begonnen, haben damals Pionierarbeit geleistet, beziehungsweise vorher hieß der Posten Ausländerbeauftragte. Das ist ja ein ziemlich ausbeutender Beauftragter. Das ist ja ein ziemlicher Unterschied, ne? Ob man jetzt für Integration oder eben Ausländerbeauftragter ist, oder? Was verstand man da unter Integration so am Anfang, wenn Sie sich da erinnern?
Ja, davor war der Ausländerbeauftragte sowas wie ein Kümmerer, Ombudsmann für die Zugewanderten. Integration ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe. Neue Menschen kommen und die Gesellschaft entwickelt auch eine Bereitschaft und Möglichkeiten, Unterstützung, damit die Neuen dazugehören, damit sie teilhaben. Nach dem Sprichwort, es braucht eine ganze Stadt, um Neuankömmlingen eine Heimat zu bieten.
Da haben wir das Wort Heimat, ne? Und die ganze Stadt. Das heißt, beide Seiten sind gefragt.
Richtig.
Mhm. Wahrscheinlich, oder stelle ich mir jedenfalls so vor, musste eine ganze Menge Überzeugungsarbeit leisten. In den Verwaltungen? Oder wen haben Sie angesprochen? Womit haben Sie angefangen?
Wir hatten das Glück in Stuttgart, dass wir seit Manfred Rommel Oberbürgermeister in Stuttgart haben, die proaktiv Integrationspolitik fördern. Und der Gemeinderat auch diese Parteien übergreifend unterstützt.
Was meinen Sie denn mit proaktiv?
Der Oberbürgermeister Wolfgang Schuster damals war mein Chef, hat das Thema in seinen Geschäftskreis gebracht und hat gesagt, das ist Chefsache. Wir machen das als eine Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtverwaltung. Und dadurch waren auch die anderen Ämter in der Pflicht, hier entsprechend von der Jugendhilfe bis zur Altenhilfe Maßnahmen zu entwickeln, damit die Menschen ankommen, teilhaben können. Wichtig war für uns in Stuttgart von Anfang an gute Deutschkenntnisse. Mhm. Und da haben wir auch sehr früh auch kommunal finanzierte Deutschkurse wie Mama lernt Deutsch für Mütter mit Kinderbetreuung auf den Weg gebracht, weil Sprache ist das Tor zur Integration.
Wenn man sagt Tor zur Integration, das heißt, ich meine Deutschkurse, das klingt so, als ob, na klar, kriegt jeder einen Deutschkurs, stimmt ja gar nicht, ne? Und vor allem nicht direkt, wenn er kommt. Also Sie haben, glaube ich, Wert darauf gelegt, dass es sehr schnell mit Deutschkursen beginnt, oder?
Ja, 2014, 15, als wir die großen Zuzüge von Geflüchteten, vor allem aus Syrien, Afghanistan hatten, sind wir in die Unterkünfte gegangen, haben die Menschen gefragt, wo kommen sie her, was haben sie früher auch beruflich gemacht, welche Talente bringen sie mit. Die Leute waren erstmal nur eine Nummer, Asylbewerber in Warteschleife auf ihren Antrag. Und wir haben die Menschen früh ermutigt, auch schon Deutsch zu lernen, sehr früh auch schon aktiv zu werden, also nicht nur zu warten, bis eine Entscheidung getroffen wird, haben sie ermutigt, auch mit ihren Talenten selbst organisiert, Angebote für Kinder zu machen. Ich habe die Frauen gefragt, wer von ihnen ist in Deutschkurs, und viele waren es noch nicht. Dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Wir haben ja viele Ehrenamtliche. Man kann das organisieren, auch wohnortsnah. Und so haben wir sehr früh mit den Menschen gesprochen.
Sie sagen gerade irgendwo oder haben gesagt Heimat, ne? Also Sie wollten, dass die Menschen eine Art Heimatgefühl entwickeln. Das heißt ja, da ist dann angesprochen Arbeitsstelle, Schule, Freizeit. Das ist, muss ja alles irgendwie, das sind die Berührungspunkte mit der Gesellschaft, in die man eben da eingewandert ist oder hingeflüchtet ist. Da trifft man aufeinander. Also das heißt, in so ein Netzwerk muss ja vor allem auch Wirtschaft eingebunden sein. Die Arbeitgeber müssen da eingebunden sein, ne? War das so das, was sich unter Pakt für Integration zu verstehen ist in Stuttgart?
Richtig, wir haben eine breite Allianz für Integration. Dazu gehört auch die Wirtschaft. Die meisten Zuzüge nach Stuttgart, nach Deutschland, erfolgen im Rahmen der Arbeitsmigration. Das heißt, die meisten Menschen kommen nicht aus humanitären Gründen nach Deutschland, sondern weil sie hier eine Arbeit aufnehmen. Viele auch in Mangelberufen, Handwerk, Industrie und Handel, akademische Berufe, Gesundheit und Pflege. Das heißt, diese Menschen haben sehr schnell den Kontakt zu der Arbeitswelt, zu Arbeitskolleginnen und Kollegen. Da geht es eher, wie finde ich, auch in der Freizeit, persönliche Kontakte. Der Ingenieur aus Spanien fragt ja seine Kollegen, so was machen wir jetzt nach der Arbeit zusammen? Ich möchte mit meiner Freizeit auch mit Ihnen austauschen. Und die anderen zucken zusammen, weil die gehen dann nach Hause. Auch die Pflegekräfte, die in Heim arbeiten, die aus Philippinen, aus Mexiko kommen, die sind erstmal vereinsamt nach der Arbeit. Und da ist auch wichtig, so diese sozialen Kontakte in der Freizeit zu entwickeln. Das erfolgt über sogenannte Willkommenspaten, Freiwillige, aber auch über Migrantenvereine, die sich hier engagieren.
Okay. Weil, wo Sie gerade sagen, also die Paten. Also das habe ich nämlich auch gedacht. Weil immer, wenn ich mit Menschen spreche, die von woanders nach Deutschland gekommen sind und sich dann jetzt irgendwann heimisch fühlen, hört man immer von einer Person, die irgendwo war. Also eine Nachbarin, Trainer, irgendwie der so einen Anker in die Gesellschaft geboten hat. Also das heißt, da ist Ehrenamt, Leute, die sich genau als solche Paten, als solche Anker irgendwie engagieren, ist sehr wichtig, ne? Die wurden bei Ihnen von Anfang an mit einbezogen.
Das ist ganz wichtig, dass im Alltag Menschen da sind, das können engagierte Lehrkräfte sein, aber es sind auch oft Nachbarn, Freiwillige, die beim Lernen helfen, den jungen Menschen. Der Bundespolitiker Cem Özdemir aus Bad Urach, schwäbischer, anatolischer Schwabe, also hat auch gesagt, dank seiner deutschen Nachbarin konnte er dann den Unterrichtsstoff bewältigen, weil die Eltern nicht bei den Lernen helfen konnten. Das war bei mir genauso und das ist auch bei vielen, die später nach Deutschland gekommen sind. Also diese Mentoren, diese Paten. Ja. Es gab auch Programme in Stuttgart, Großer Bruder, Große Schwester, wo Studierenden den jungen Menschen helfen, aber auch die Eltern motivieren, sich stärker für die Schulbelange ihrer Kinder einzusetzen. Das ist sehr wichtig. Integration ist Beziehungsarbeit und nicht nur Sprache lernen und Job haben.
Ja, aber ich höre daraus, dass die Ehrenamtlichen da sich nicht selbst überlassen werden, sondern dass man da auch denen hilft. Wir haben nämlich am vergangenen Samstag eine Sendung gemacht zu 10 Jahre, wir schaffen das. Und da haben sich ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer gemeldet, die sich eben engagieren in Hausaufgabenhilfe, Lesepaten, was weiß ich, Begleitung auf Ämter und so weiter. Aber es war auch sehr viel Frust zu hören. Zum Beispiel, wenn man dann immer noch feststellt, junge Männer schauen Lehrerinnen nicht an oder die Eltern kümmern sich eben nicht um die Schulbelange und so weiter. Da habe ich auch so gedacht, die Engagierten müssen natürlich auch unterstützt werden. Wie haben Sie Engagierten geholfen, dass die zum Beispiel auch nicht zu hohe Erwartungen aufbauen?
Es ist ganz wichtig, die freiwillig Engagierten persönlich zu begleiten. Wir hatten noch ein Projekt, wo Senioren, also Rentner, Schüler, Übergangsschule, Beruf begleitet haben, schon seit 2004. Und wir haben gesagt, wir erwarten von ihnen eine Verlässlichkeit, Verbindlichkeit erstmal für ein Schuljahr. Mhm. Aber wenn sie Schwierigkeiten, Probleme haben, gibt es immer jemanden für sie da, der sie unterstützt. Wir haben Fortbildung angeboten, wir haben auch Feste gemacht für die Freiwilligen, Anerkennung einfach auch durch den Oberbürgermeister, durch die Bürgerstiftung. Das heißt, auch die Wertschätzung dieser freiwilligen Arbeit ist sehr wichtig.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Vor der Musik, da haben wir uns im Gespräch mit Gary Pavkovic ja unter anderem über die eine Person unterhalten, die beim Heimischwerden, beim Hierankommen in einem fremden Land die entscheidende Rolle spielt. Herr Pavkovic, Sie haben gesagt, bei Ihnen gab es auch so eine Person. Wer war denn das?
Das war ein ehemaliger Mitschüler, der mir so ein bisschen die Welt der Sprache, der Literatur eröffnet hat über eine Mitschülerin, ein Student und auch ein engagierter Deutschlehrer war da wichtig. Das heißt, ich habe da erst in der gymnasialen Oberstufe so einen Zugang bekommen, einen tieferen Zugang zu der Schönheit der deutschen Sprache. Vorher war Deutsch wie ein Werkzeug, was ich schlecht beherrsche und später war es wie ein Musikinstrument, wo man spielen kann.
Oh, das ist schön. Das ist ein schöner Vergleich. Ja. Wir haben ja vorhin über das erste Diktat gesprochen und eben später habe ich gelesen, haben Sie das beste Deutschabitur gemacht. Das heißt, Sie haben es eben auch erwähnt, Sie haben das Gymnasium besucht. War das damals noch nicht, also ich höre von ganz vielen, die mit einem migrantischen Hintergrund, die sind auf jeden Fall erstmal auf die Hauptschule gekommen. Wie sind Sie auf dem Gymnasium gelandet?
Dank meiner Mutter. Ich bin 1970, sind wir nach Stuttgart gekommen und ich bin automatisch dann in die Hauptschule eingeschult worden, wie alle ausländischen Kinder. Meine Mutter hat damals als Kinderkrankenschwester gearbeitet in Kinderkrankenhaus und hat festgestellt, dass ein Kind auf der Station, Fünftklässler, andere Schulbücher hatte als ich. Und hat ihn gefragt, wieso hast du andere Schulbücher? Mein Sohn ist auch Fünftklässler. Und so hat sie zufällig erfahren, dass in Deutschland nach der vierten Klasse, wer später studieren will, aufs Gymnasium muss. Mhm. Und meine Mutter hat zu meinem Vater gesagt, so, jetzt suchst du ein Gymnasium, was unseren Sohn aufnimmt, weil er soll Medizin studieren. Meine Mutter hat als Nachkriegskind nicht die Möglichkeit gehabt, Medizin zu studieren, war Kinderkrankenschwester und der ältere Sohn sollte Medizin studieren. Dafür braucht man das Abitur. Und so bin ich dann probeweise auf ein Gymnasium gekommen und habe es geschafft, auch dabei zu sein. Viele andere ausländische Schüler wurden sehr schnell abgeschult.
Ja, und Sie haben ja gesagt, dass da der eine Mitschüler da beispielsweise eine große Rolle gespielt hat. Sie sind 1959 in Mostar geboren. Damals war das noch Jugoslawien. Erzählen Sie mal von Ihrer Kindheit dort. Was sind da besonders in Erinnerung geblieben in den ersten 10 Jahren?
Gut, Mostar war eine multikulturelle Stadt. Wir waren in so einem Wohnblock, hatten eine Kellerwohnung. Es ging sehr ruppig zu. Also es gab auch eine relative Armut. Nur ein Kind im Wohnblock hatte ein Fahrrad. Das war eine Besonderheit. Die älteren Jugendlichen haben die Jüngeren oft schikaniert. Gegenüber hatten wir ein Gefängnis, da wurde unser Ball über die Gefängnismauer immer rübergeworfen. Da musste man klingeln, dass man den Ball wiederholt. Später waren viele dieser jungen Erwachsenen drüben im Gefängnis, weil sie Straftaten begangen haben. Also es gab sehr viel Gewalt im Alltag. Und das hat mich schon damals gestört. Mein Vater ist 1966 nach Deutschland als Gastarbeiter gegangen.
Weil Sie sagen, Armut, um da rauszukommen?
Um da rauszukommen, das heißt, bis 69, 3 Jahre war meine Mutter quasi alleinerziehend mit uns, war auch berufstätig und insofern war das schwierig in diesem Umfeld. Ich bin 4 Jahre dort zur Schule gegangen und dann haben sich die Eltern spontan entschieden, in Sommerferien 69, mein Vater die Familie nach Deutschland nachzuholen.
Wie fanden Sie das denn? Ich meine, Sie wussten ja, dass Sie da Freunde und Verwandte irgendwie
verlassen. Das ist erstmal schwierig. Ich konnte mich nicht mal von meinen Mitschülern verabschieden.
Das ja, heißt, stimmt, waren ja Sommerferien.
Es waren Sommerferien, das heißt im Prinzip in den Ferien wurde alles gepackt. Mit dem VW-Bus kamen wir dann mit allem Hab und Gut nach Waiblingen in die Betriebswohnung, Einzimmerwohnung, wo mein Vater in Plexiglasfirma gearbeitet hat. Und das war der Beginn in Deutschland. Und damals kam ich ja als Viertklässler wieder in eine vierte Klasse und bin einfach mitgelaufen. Es gab keine Vorbereitungsklassen, keine internationalen Klassen. Das heißt, ich musste von Anfang an den Unterricht folgen, was aber auch vielleicht das Deutschlernen beschleunigt hat.
Weil es ging gar nicht anders. Ne? Es waren keine anderen Kinder da, mit denen sie hätten, außer ihrem Bruder wahrscheinlich, oder? Wir reden ja immer so viel über Sprache und wenn man was lernt. Welche Sprache haben ihre Eltern mit ihnen gesprochen zu Hause?
Kroatisch, also jugoslawisch, kroatisch, serbokroatisch. Mhm. Heute würde man sagen kroatisch-bosnischer Ausprägung. Und wir haben immer zu Hause die Heimatsprache gesprochen.
Wird ja viel drüber diskutiert, ne? Dass immer gesagt wird, die Eltern sollen zu Hause und zu Hause muss Deutsch gesprochen werden, damit das gelernt wird.
Ja, das ist schwierig. Wenn die Eltern selber ein schlechtes Deutsch sprechen, dann vermitteln sie ihren Kindern auch noch ein schlechtes Deutsch. Mhm. Die Forschung sagt, die Eltern sollen ihre Kinder in ihrer Herzenssprache, in ihrer Muttersprache fördern, gleichzeitig ihnen ermöglichen, dass sie durch Freunde in der Schule Deutsch lernen. Und Kinder lernen schnell Deutsch, wenn entsprechende Förderungen da sind.
Wenn sie viele Kontakte haben, eben auch. Ne? Herzenssprache, das ist schön, das ist ein schöner Begriff, finde ich. Sie haben vorhin geschildert, wie Ihre Mutter da hinterher war, dass Sie, also Arzt werden. Hat ja irgendwie nicht geklappt, aber das war doch auch ein bestimmten ganz schöner Druck, oder? Also wenn da so ein klarer Weg irgendwie vorhanden ist?
Ja, es war so ein bisschen widersprüchliche Erwartung der Eltern. Werde erfolgreich in der Schule, aber lass dich nicht assimilieren oder germanisieren.
Ach so.
Weil die Eltern wollten ja mit uns zurückkehren. Das war damals keine Einwanderung, sondern eine Zuwanderung auf Zeit. Das heißt, der Plan war, die Eltern kehren zurück, bauen ihr Haus in Jugoslawien, in Kroatien. Und die Kinder kehren auch zurück. Ich sollte dann in Zagreb Medizin studieren. Das war der Plan.
Ach so, okay. Wie wird man damit fertig? Wie sind Sie denn fertig geworden mit diesem, wie Sie sagen, also mit diesem Zerrissenen eigentlich, mit diesem Widersprüchlichen?
Gut, ich hatte dann deutsche Freunde. Ich war ja nicht in jugoslawischen, kroatischen Vereinen, im muttersprachlichen Unterricht, sondern vor allem nur in der deutschen Schule. Ich habe eine Liebe zur deutschen Sprache, Literatur, Philosophie entwickelt, hatte eine deutsche Freundin und spätestens in der Abiturszeit habe ich für mich entschieden, ich bleibe in Deutschland. Mhm. Wollte dann Germanistik und Philosophie studieren, vielleicht Journalismus machen. Und die Eltern haben gesagt, nee, das finanzieren wir dir nicht. Und dann ist es Psychologie geworden. Also nicht Medizin, aber immerhin Heilberuf.
Damit konnten die Eltern was anfangen.
Damit konnten die Eltern was anfangen, aber es war für die Eltern eine Enttäuschung, weil auf der Insel Korčula, wo meine Eltern ihr Haus gebaut haben, da kommt man als Psychologe nicht sehr weit. Also insofern war klar, die Kinder bleiben in Deutschland.
Nach einem Psychologiestudium hat unser Gast Gary Pavkovic sogar noch ein Impro-Theaterkurs angehängt, Herr Pavkovic. Wo sollte das denn beruflich hingehen?
Ja, ich hatte einen sehr spannenden Theaterlehrer gehabt, den Clown Johannes Galli in Freiburg, und habe damals diese Ausbildung gemacht, Improvisationstheater, Märchentheater, Clowntheater. Also hatte auch Interesse am Theaterspiel, war da aber nicht sehr erfolgreich und habe dann entschieden, doch mein Studium zu Ende zu führen.
Und aber bleibt da was? Also können Sie von doch noch was einsetzen davon? Also ist da irgendwas übers Clown-Sein hinaus irgendwie hängen geblieben?
Ja, Clown heißt die Lust am Scheitern. Dass man irgendwie auch scheitern kann, ohne dass die Welt untergeht. Und als ich Clown-Theater für Kinder gespielt habe und es war Stille im Raum, viele Kinder da und dann fingen die ersten an zu weinen.
Als Clown,
dann wusste ich irgendwie, hier geht es etwas total schief. Ich habe es überlebt und es hat mir eine gewisse Zuversicht gegeben. Man kann auch in bestimmten Bereichen scheitern und das Leben, die Arbeit geht weiter. Das ist für die Integrationsarbeit auch hilfreich, weil nicht alles, was man anpackt, gelingt auch.
Ja, das glaube ich bestimmt, dass sie da, da immer wieder sich dann dran drauf zurückgucken konnten. Ne? Sie haben tatsächlich angefangen in einer Erziehungsberatungsstelle als Psychologe.
Richtig.
Es gab ja einen heftigen Einschnitt in Ihrem Leben. Also nehme ich mal an, dass das ein heftiger Einschnitt war. Der Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Wie haben Sie den erlebt?
Ja, es war für mich sehr schlimm. Man sagt auch einen Bruderkrieg. Das heißt, davor gab es ja diese Rückzug in die eigenen ethnischen Gruppen. Die Serben unter sich, die Kroaten unter sich, die Bosniaken unter sich in Mostar. Und dann gab es den serbischen Angriffskrieg, dem Ziel, alle Gebiete, wo Serben gewohnt haben, zum Serbien dazuzuziehen. Mostar wurde da auch bombardiert. Die kroatische Seite hat dann auch die nationalistische mitgemacht. Es war ganz schlimm, November 1993, dass die alte Brücke zerstört wurde. Und ich habe mir vorgestellt, wäre ich jetzt in Jugoslawien, in Bosnien geblieben, was hätte ich machen können? Ich hätte auf der bosnischen oder kroatischen Seite gegen meine Nachbarn kämpfen müssen. Oder auswandern, was ja auch viele junge Menschen damals gemacht haben. Also dieser Wahnsinn des Krieges habe ich ja dann auch erlebt, weil die Menschen, die nach Stuttgart kamen, haben berichtet, was ihnen angetan wurde in den Lagern. Gewalt gegen Frauen, das heißt, da habe ich einfach die Folgen des Krieges hautnah erlebt.
Da wird man ja vielleicht auch auf eine Seite gezogen oder so. Konnten Sie das verhindern? Also wie haben Sie sich damit gefühlt?
Ich habe mich ja erstmal humanitär engagiert im Rahmen der Nothilfe. Wir wollten auch Waisenkinder aus Bosnien nach Stuttgart holen. Also die Stadtverwaltung hat das unterstützt, aber das hat aus Gründen in Bosnien damals nicht geklappt, aus Kriegsgründen. Und ich habe mich politisch eingesetzt für ein demokratisches, multikulturelles Bosnien und habe da Verbündete gesucht. Ich wollte eine Städtefreundschaft zwischen Stuttgart und Sarajevo, weil in Bosnien gab es nicht einen Krieg Serben gegen Kroaten, sondern Nationalismus gegen einen Vielvölkerstaat. Und Ziel ist Demokratie. Wenn jeder Mensch die gleichen Rechte hat, brauchen wir nicht Reservate für Serben, Kroaten, Bosniaken. Also dieses völkische nationale Prinzip, ich habe mich politisch dagegen eingesetzt. Aber auf deutscher Seite war große Zurückhaltung. Man hat nicht so richtig verstehen wollen, was passiert in diesem Krieg.
Das ist ja überhaupt immer wieder interessant. Ne? Kommen ja immer wieder die Probleme, wenn Konflikte in der früheren Heimat ja überschwappen, sage ich mal, auch nach Deutschland. Sie können, wenn Sie das so schildern, diese Konflikte, diese Zerreißproben, denen Migranten da ausgesetzt sind, wahrscheinlich nachvollziehen. Wie soll die aufnehmende Gesellschaft da reagieren? Wie soll sie damit umgehen?
Also zum Glück gab es ja keine Ausschreitungen oder Konflikte damals zwischen den verschiedenen jugoslawischen Volksgruppen in Stuttgart. Sie haben sich neu organisiert. Wir hatten 10 jugoslawische Vereine in Stuttgart. Danach gab es halt serbische, slowenische, kroatische, kosovarische und so weiter Vereine. Das heißt, die haben sich in ihrer Freizeit neu organisiert. Und es gab aber auch immer eine große Zahl von Menschen, vor allem aus binationalen Familien, die gesagt haben, meine Identität hängt nicht von meiner Abstammung ab, sondern andere Werte sind wichtig. Und wir haben auch sehr früh in Stuttgart die verschiedenen vernünftigen Menschen auf allen Seiten zusammengebracht. Das war für die Nationalisten eine Provokation, dass Serben, Kroaten, Bosniaken miteinander reden und arbeiten können. Im Beruf, im Alltag war das nicht sehr sichtbar. Das heißt, die Leute, die dann irgendwo an Automobilkonzernen im Dienstleistungssektor gearbeitet haben, da wurden die Konflikte nicht groß ausgetragen.
Ja gut, das ist aber zum Beispiel zwischen Türken und Kurden oder so. Sowas passiert ja immer wieder. Gibt es da, würden Sie sagen, also Sie haben, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt, man darf Probleme nicht kulturalisieren. Das passt ja da eigentlich auch, ne? Also eben nicht diese Zuschreibungen auf Volksgruppen und was muss der aufnehmende Staat da machen?
Gut, der aufnehmende Staat sagt, ihr sollt nicht eure Heimatkonflikte hier gewaltsam austragen. Es gibt ja die Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht. aber keine gewalttätigen Ausschreitungen untereinander. Wir hatten auch gewalttätige türkisch-kurdische Konflikte in der Vergangenheit und haben sehr früh mit der türkischen kurdischen Gemeinde, auch mit den Balkan-Communities, tragfähige Beziehungen aufgebaut und gesagt, so Leute, Außenpolitik können wir nicht ändern, aber in Stuttgart, auch in Krisenzeiten, leben wir solidarisch zusammen und Gewalt geht gar nicht. Also wir haben eine klare Ansage gemacht. Auch später mit Russland-Ukraine-Krieg, Israel-Palästina-Krieg, haben wir immer gesagt, in Krisenzeiten halten wir in Stuttgart zusammen, wir sind Stuttgarter und lehnen jegliche Gewalt ab, diese Mindestvoraussetzung Toleranz gegenüber der anderen ist unsere Grundlage und das haben dann auch die Meinungsführenden in den Vereinen, in den Religionsgemeinschaften auch so mitgetragen.
Man kann das als aufnehmender Staat jedenfalls nicht wegdrücken, oder? Also klare Ansagen höre ich bei Ihnen eben raus.
Gut, das ist normal. Die Konflikte in der Welt können wir nicht ganz raushalten in einer Stadt, wo Menschen aus aller Welt leben. In Stuttgart, in deutschen Großstädten leben Menschen aus allen Staaten der Welt. Wir haben Kriege in Afrika. Wir haben Konflikte in Eritrea, die auch in Stuttgart aufgepoppt sind. Das heißt, es ist sehr wichtig, hier mit den migrantischen Einwanderergruppen in engen Austausch zu sein. Und wenn es zu Spannungen kommt, so ein Frühwarnsystem zu haben und ins Gespräch zu gehen. Die staatlichen Stellen können hier wenig machen. Straftaten muss man konsequent verfolgen. Das wurde auch in Stuttgart gemacht bei gewalttätigen Ausschreitungen. Aber es ist auch sehr wichtig, auch hier diese Brückenbauer zu haben, die zwischen den Gruppen vermitteln.
Wenn einer 25 Jahre lang einen so fordernden Job macht wie unser Gast Gary Pavkovic als Integrationsbeauftragter der Großstadt Stuttgart, dann gab es doch sicher, Herr Pavkovic, neben Erfolgen und Auszeichnungen auch Enttäuschungen, oder? Was hätten Sie sich anders gewünscht?
Ja gut, die Bundespolitik hat immer mit der Gesetzgebung gehinkt hinter den Kommunen. Also vor Ort in den Städten muss man ja die Probleme lösen. Die Menschen sind da, es geht darum, ihnen Teilhabe, Beheimatung zu ermöglichen. Das läuft auch ganz gut. In der Gesetzgebung war immer so eine Handbremse. Ich habe mich auch immer gewundert, dass der deutsche Staat als stabile Demokratie, große Wirtschaftsnation, Kulturnation, Wohlfahrtsstaat sich so schwer tut im Umgang mit Migration und immer diese Angst ist, da war, wir werden überfremdet.
Ja. Ja, diskutieren wir ja gerade wieder drüber, ne? Ja. Also zu viele und der Wohlfahrtsstaat, wir können uns den Wohlfahrtsstaat so auch nicht mehr leisten. Aber wir haben ja gerade diese ganzen Konflikte angesprochen auf der ganzen Welt. Ist wahrscheinlich ein Irrglaube zu denken, dass wir das irgendwie von uns fernhalten können hier als Europa oder Deutschland.
Ja, erstmal müssen wir die Realität zur Kenntnis nehmen. Wir werden immer weniger und die Kinder, die nicht geboren werden, sind auch nicht die Arbeitskräfte von morgen. Das heißt, Deutschland braucht trotz flexiblen Arbeitszeitmodellen und einer besseren beruflichen Integration von Frauen auch weiterhin Arbeitsmigration, damit die Menschen überhaupt hier die Infrastruktur in Deutschland sichergestellt wird. Also das ist einfach, dazu gibt es keine Alternative, außer wir wollen ein großes Altersheim werden. Ohne Wirtschaft, ohne Dienstleistungen, aber dann ist Deutschland nicht zukunftsfähig. Also wir brauchen Einwanderung, gesteuerte Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Bei der humanitären Einwanderung von Geflüchteten braucht sicherlich eine bessere Steuerung, dass Menschen auch früh arbeiten können, Deutsch lernen, arbeiten können. Und die nicht arbeiten, vielleicht auch über gemeinnützige Tätigkeiten etwas zurückgeben, der Gesellschaft, die sie aufnimmt und schützt, das würde die Akzeptanz erhöhen.
Ich glaube, das haben Sie in Stuttgart auch viel gemacht, ne? Dass Sie sagen, die Ankommenden müssen sich in Stuttgart auch engagieren, um eben den anderen zu zeigen, wir geben was zurück.
Das ist unsere Stuttgarter Erzählung immer gewesen. Alle, die in Stuttgart leben, sind Stuttgarterinnen und Stuttgarter, egal wo sie herkommen, welchen Pass sie haben. Aber gute Stuttgarterinnen engagieren sich für das Allgemeinwohl. Und da haben auch sehr viele neu entstandenen syrischen, ukrainischen Vereine auch hier die Integrationsarbeit aktiv mit unterstützt, als Dolmetscher, als Übersetzer, auch fürs Gesundheitsamt, im Bildungsbereich, in vielen anderen Bereichen. Das heißt, das Stuttgarter Bündnis für Integration war immer, wir schaffen das gemeinsam mit den Migranten. Die Integrationsarbeit, und das ist uns auch gut gelungen.
Und da muss man dieses gut gelingen aber auch publizieren. Es muss wahrgenommen werden. Häufig werden ja Probleme eher wahrgenommen und eher.
Gut, auf kommunaler Ebene ist es sichtbar. Ich glaube, die Bundespolitik ist immer noch verunsichert im Umgang mit Migration, obwohl wir eine Volksgeschichte haben seit Mitte der 50er Jahre mit der Einwanderung. Das Problem ist einfach die irreguläre Migration. Wenn Menschen lange hier sind ohne Bleibeperspektive, wird es auch mit der Integration vor Ort schwieriger. Da müssen Entscheidungen schneller getroffen werden.
Jetzt mussten Sie in Ihrem Job immer das Miteinander betonen. Haben Sie ja jetzt hier auch mehrfach gemacht. Also Sie mussten Leute, Institutionen, die Wirtschaft überzeugen, alle mit ins Boot holen. Sind Sie so ein Typ Mensch, der andere gut mitreißen kann?
Ich denke ja. Mein Beruf war meine Berufung, weil es vielleicht das ist, was ich am besten kann, Menschen zusammenbringen und für sinnstiftende Arbeit motivieren, engagieren. Deswegen habe ich vielleicht auch diesen Beruf so lange ausgeübt.
Ist Ihnen schwer gefallen, jetzt aufzuhören?
Nein, also es ist auch wichtig, dass junge, frische Menschen kommen, auch neue Perspektiven entwickeln. Ich bin auch froh, dass ich jetzt mehr Zeit habe für Dinge, die mich auch außerberuflich interessieren.
Was interessiert Sie denn außerberuflich noch? Erzählen Sie mal.
Ja, ich interessiere mich für andere Kulturen, vor allem für Gesundheits- und Weisheitslehren aus anderen Kulturen, was wir da für uns in Deutschland auch nehmen können, für persönliche Entwicklung, für Gemeinschaftsbildung. Habe dann einen Verein dazu und schreibe auch gerade ein Essay über das Thema Leitkultur für ein vielfältiges Deutschland. Wie entwickeln wir ein inklusives Leitbild, eine wertebasierte Hausordnung? Und das betrifft dann nicht nur Stuttgart, sondern auch die Bundesebene.
Das ist dann so das eigene, das erworbene und das eigene auch erlebte Wissen irgendwie weiterzugeben. Ja, also daran ist Ihnen schon auch gelegen.
Ja, es ist ja schade, wenn man nach 24 Jahren so vielen Erfahrungen das im Prinzip nicht in irgendeiner Form weitergibt. Also insofern werde ich sicherlich beratend tätig sein und das eine oder andere publizieren, damit was ich bekommen habe an Wissen und Kompetenzen auch weitergebe, auch außerhalb der beruflichen Kontexte.
Es ist eigentlich schwierig ich glaube, Sie haben eine Nachfolgerin in Ihrem Job
richtig
bekommen. Die muss ja auch dann in ganz schön große Schuhe treten wahrscheinlich.
Ja, das musste ich ja auch am Anfang. Mein Vorgänger war damals bekannt. Mein Chef hat gesagt, du musst bekannt werden wie dein Vorgänger. Das ist mir relativ schnell gelungen. Meine Nachfolgerin stammt aus der Integrationsabteilung, also hat da auch viele Jahre Erfahrung, auch Leitungserfahrung, hat ein europäisches Städtenetzwerk mitkoordiniert, was Stuttgart initiiert hat. Also ich denke, es ist leicht aufzuhören, wenn man weiß, die Arbeit ist in gute Hände weitergegeben worden.
Die letzten Minuten im Gespräch mit Gary Pavkovic. Viele Jahre, 2,5 Jahrzehnte lang Integrationsbeauftragter in Stuttgart. Aber Herr Pavkovic, Sie haben uns zu verstehen gegeben, langweilen müssen Sie sich nicht während der Rente. Sie haben genug andere Dinge. Eine Sache steht ziemlich im Vordergrund, das Haus der Kulturen. Was ist denn das in Stuttgart?
Ja, das ist ein Vorhaben, wo ich noch im Rahmen geringfügiger Beschäftigung weiter dran bin, dass es auch realisiert wird. Wenn Eingewanderte kommen, dann sehen wir sie mit der Brille der Integrationsdefizite, die können noch nicht genügend Deutsch, oder mit der Brille der Nützlichkeit, sie bringen die Berufsqualifikation, die wir im Arbeitsmarkt brauchen. Die Menschen bringen sehr viel mehr Kompetenzen mit, das Wissen aus aller Welt, und das Haus der Kulturen soll ein Lernort, ein Begegnungsort sein, ein Ort vom künstlerischen Austausch, wo Migrantinnen, also Menschen mit Einwanderungsgeschichte, das Programm inhaltlich gestalten. Also wir lernen von denen, die dazukommen, wie gutes Zusammenleben funktioniert. Meistens ist es ja anders. Deutschstämmige Deutsche, Professoren sagen, wo es lang geht. Und im Haus der Kulturen ist Ort, wo wir wechselseitig alle lernen, was gutes Leben, gutes Zusammenleben beinhaltet. Auch, dass solche gesellschaftlichen Irritationen ausgeräumt werden. Wenn Deutsche eine Straftat begehen, dann ist es aufgrund sozialer Umstände oder psychischer Probleme. Wenn Migranten eine Straftat begehen, was auch schlimm ist, dann ist es aufgrund der Kultur, dass man da differenziert Probleme anspricht, aber auch das Verbindende stärkt.
Das klingt nach einem richtig guten Projekt und ich bin froh, dass Stuttgart sowas dann auch finanzieren will. Oder haben Sie da Sorge, dass das im Moment mit vielen Sparhaushalten vielleicht dann doch schwierig werden könnte?
Also zumindest ist finanziell gesichert, dass wir in einem kleinen Rahmen so ein Projektlabor, so ein Stadtlabor zum Haus der Kulturen schon dieses Jahr starten können auf 300 Quadratmetern Fläche. Der Gemeinderat hat auch ein großes Haus der Kulturen beschlossen im ehemaligen Kaufhofgebäude. Da sieht es momentan schwierig aus, weil auch Stuttgart verschuldet ist und ich nicht sicher bin, ob dieses Projekt zeitnah realisiert werden kann.
Dann bleibt uns jetzt die Daumen zu drücken. Die Daumen zu drücken Ihnen, Gary Pavkovic, und dem Projekt Haus der Kulturen. Danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung zum Gespräch.